Hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir mal ganz genau hin, wo der deutsche Staat im Jahr 2026 so die Zügel anzieht und die Regeln nachschärft.
Mhm.
Sie haben uns einen professionellen Informationsbrief geschickt. Der ist ja wirklich vollgepackt mit Gerichtsentscheidungen, Gesetzesänderungen.
Absolut, da ist einiges zusammengekommen.
Unsere Mission ist es also, für Sie herauszufiltern, was das jetzt wirklich bedeutet. Vom privaten Geldbeutel über Gehaltsextras bis hin zu steuerlichen Pflichten, die einen sogar über den Tod hinaus verfolgen können.
Ein breites Feld.
Okay, packen wir das mal aus. Fangen wir doch mal mit einer Situation an, die sicher einige Eltern emotional nachvollziehen können.
Mhm. Ihr Kind träumt vom Medizinstudium, bekommt aber in Deutschland wegen des Numerus Clausus einfach keinen Platz. Die Lösung? Ein teures Studium im Ausland. Das kostet ein Vermögen. Ja. Und da fragt man sich doch, kann ich diese enormen Kosten wenigstens als außergewöhnliche Belastung von der Steuer absetzen? Genau diese Frage, die landete vor dem Finanzgericht Düsseldorf. Und die Antwort ist, nun ja, für viele Eltern ziemlich ernüchternd.
Okay.
In dem Fall, Aktenzeichen 14K145924E, wollten Eltern genau das tun. Also die Kosten für das Medizinstudium der Tochter in Kroatien geltend machen. Das Finanzamt hat Nein gesagt und das Gericht hat das bestätigt.
Okay, aber wieso? Es sind ja objektiv gesehen außergewöhnlich hohe Kosten, die nicht jeder hat. Das ist doch die Definition einer außergewöhnlichen Belastung.
Das ist der springende Punkt. Und jetzt wird's spannend. Denn die Begründung vom Gericht ist, ich würde sagen, ein echter Hammer.
Lassen Sie hören. Es sagt im Grunde, Pech gehabt. Die Kosten für ein Auslandsstudium sind keine außergewöhnliche Belastung, weil sie den üblichen Unterhaltsaufwand nicht zwangsläufig übersteigen. Das müssen Sie erklären. Also, die Logik dahinter ist, der Staat stellt ja mit dem Kindergeld und den steuerlichen Freibeträgen bereits einen Betrag zur Verfügung.
Richtig.
Und der soll den Grundbedarf eines auswärtig untergebrachten Studierenden decken. Ob das Kind nun in Münster studiert oder in Zagreb, ändert an diesem Grundbedarf aus Sicht des Steuerrechts eben nichts.
Das heißt, der Staat sagt, wir ermöglichen eine Grundversorgung und wenn Sie sich für den teureren Premiumweg entscheiden, ist das Ihre Privatsache.
Das ist eine ziemlich harte Linie, oder?
Genau. Das Gericht argumentiert so. Das Recht auf Teilhabe am staatlichen Studienangebot begründet keinen automatischen Anspruch auf einen Steuervorteil, wenn man auf ein teureres privates Angebot ausweicht.
Also, die übergeordnete Lektion hier ist.
Freiwillig eingegangene höhere Aufwendungen sind steuerlich gesehen eben kein Schicksalsschlag, sondern eine persönliche Entscheidung. Verstanden. Von den privaten Entscheidungen der Kinder kommen wir mal zu den beruflichen Anreizen für Mitarbeiter. Ein absoluter Klassiker, bei dem es immer wieder zu Problemen kommt, Gutscheine als Gehaltsextra.
Oh ja, ein Dauerbrenner. Hier frage ich mich immer, wo ist in der Praxis die Falle, in die wirklich jeder tappt? Was ist der eine Fehler, den Sie immer wieder sehen?
Der häufigste Fehler ist die Annahme, ein Gutschein sei immer ein Gutschein. Steuerrechtlich ist das aber ein echtes Minenfeld.
Okay.
Der entscheidende Unterschied ist der zwischen einer Geldleistung, die sofort steuer- und sozialversicherungspflichtig ist, und einem Sachbezug, der bis zu einer bestimmten Grenze steuerfrei bleiben kann.
Und viele Gutscheine, die sehen erstmal gut aus. Im netten Sachgeschenk plötzlich schnöder, steuerpflichtiger Lohn?
Es gibt, sobald der Gutschein zu viel Flexibilität bietet. Um als Sachbezug zu gelten, muss er zwei wirklich strenge Kriterien erfüllen. Erstens, er darf nur zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen berechtigen. Kein Bargeld, keine Überweisung.
Klar.
Zweitens, und hier wird es technisch, muss er die Kriterien des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, kurz ZAG, erfüllen. Das heißt, der Gutschein muss stark eingeschränkt sein.
Eingeschränkt inwiefern?
Entweder auf ein bestimmtes Netz von Geschäften, wie bei einer Citycard für eine Stadt, oder auf eine sehr begrenzte Produktpalette, also zum Beispiel nur für Kraftstoff oder nur für Bücher. Okay, das leuchtet ein. Aber was sind die absoluten No-Gos? Wo sagt das Finanzamt garantiert, dass es lohnt?
Ganz oben auf der schwarzen Liste stehen Gutscheine, mit denen man wiederum andere Gutscheine kaufen kann.
Ah.
Die Quelle nennt ihr explizit die Beispiele Amazon oder Zalando. Wenn ihr Mitarbeiter mit dem Arbeitgebergutschein einen Amazon-Gutschein kauft, ist das sofort eine steuerpflichtige Geldleistung.
Verstehe.
Genauso kritisch sind Gutscheine für große Online-Marktplätze, wo unzählige Fremdanbieter verkaufen. Die sind zu flexibel.
Und die Dokumentation? Ja, der Punkt, den ich nicht genug betonen kann, ist die Dokumentationspflicht des Arbeitgebers. Er muss lückenlos nachweisen können, dass ein Baraustausch oder der Kauf von Drittgutscheinen vertraglich und technisch ausgeschlossen war.
Und wenn der Nachweis fehlt?
Drohen bei einer Prüfung massive Nachzahlungen, Steuern und Sozialversicherung.
Bei den Gutscheinen geht es also um ein hohes Risiko für Unternehmen, wenn sie die Regeln nicht millimetergenau einhalten. Aber was ist, wenn ein Unternehmen bewusst Geld ausgibt, um Gutes zu tun und gleichzeitig das eigene Image zu polieren? Ich denke an Sponsoring.
Mhm.
Zählt das als Spende oder als knallharte Betriebsausgabe?
Das ist eine fantastische Frage, denn sie führt uns direkt zum Kern des unternehmerischen Handelns. Das Finanzgericht Hamburg hat dazu ein wegweisendes Urteil gefällt. Aktenzeichen 2K723.
Was war der Fall?
Eine GmbH hat einen Sponsoringvertrag mit einem gemeinnützigen Verein geschlossen. Pro verkauften Produkt floss ein Betrag an den Verein. Im Gegenzug durfte die Firma aber mit dem Namen und dem Logo des Vereins werben.
Und das Finanzamt hat das nicht als Betriebsausgabe anerkannt?
Nein. Das Finanzamt sah darin eine Spende, die ja nur begrenzt abzugsfähig ist, und ging sogar noch weiter und sprach von einer verdeckten Gewinnausschüttung.
Moment, verdeckte Gewinnausschüttung. Das müssen wir kurz erklären. Das ist quasi ein Vorteil, der einem Gesellschafter am Finanzamt vorbei zugeschoben wird, richtig?
Exakt. Aber das Gericht hat dem einen Riegel vorgeschoben und die Zahlungen als vollständig abzugsfähige Betriebsausgaben eingestuft.
Mit welcher Begründung?
Der entscheidende Faktor war die Gegenleistung. Es ist im Grunde wie beim Trikotsponsoring im Fußball. Der Verein bekommt Geld, aber die Firma bekommt dafür ja auch eine riesige Werbefläche auf der Brust der Spieler.
Stimmt, das würde niemand als uneigennützige Spende bezeichnen. Eben. Und genauso hat das Gericht hier argumentiert. Die GmbH hat durch die Nutzung des Logos und der öffentlichen Darstellung einen messbaren wirtschaftlichen Vorteil für ihr Markenimage erzielt. Es war ein Geschäft, kein Geschenk. Das ist also die Lektion. Sobald eine klare, werbewirksame Gegenleistung fließt, ist es eine Betriebsausgabe. Eine wichtige Klarstellung.
Für unzählige Unternehmen, ja? Aber von den laufenden Ausgaben eines Betriebs zu seinem Ende. Ein wirklich ernstes Thema. Was passiert, wenn ein Inhaber stirbt? Kann das Finanzamt dann einfach bei den Erben anklopfen und eine Betriebsprüfung für die Vergangenheit durchführen? Ja, das kann es. Und diese Frage ging bis zum Bundesfinanzhof, unserem höchsten Finanzgericht, unter dem Aktenzeichen XB6522.
Und wie war da die Situation?
Tragisch. Und für die Erben eine Katastrophe. Ein Handwerker war verstorben, seine Söhne erbten den Betrieb, hatten aber keine Ahnung davon und wollten ihn nur noch abwickeln. Und dann kam das Finanzamt und ordnete eine Außenprüfung an für Jahre, die weit in der Vergangenheit lagen.
Moment mal, das klingt aber extrem hart für die Erben. Die haben doch argumentiert, dass sie gar keine Ahnung haben, oder? Man kann doch nicht erwarten, dass jemand die Buchhaltung des Vaters versteht und dann für Fehler gerade stehen muss?
Genau das haben die Erben vorgebracht. Sie sprachen von einem Chaos an Unterlagen, dass sie keine Auskünfte geben könnten und die Prüfung reine Schikane sei.
Und das Gericht?
Die Gerichte waren in allen Instanzen unerbittlich. Die Prüfung ist zulässig. Der rechtliche Grundsatz dahinter ist die sogenannte Gesamtrechtsnachfolge.
Was bedeutet das?
Das bedeutet, als Erbe tritt man zu 100% in die Fußstapfen des Verstorbenen. Man erbt nicht nur das Haus und das Konto, sondern auch alle seine Pflichten. Und dazu gehört explizit die Duldung einer Außenprüfung.
Das heißt, das persönliche Wissen oder Unwissen der Erben spielt absolut keine Rolle?
Keine. Das Gericht sagt, allein die Tatsache, dass der Verstorbene Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb hatte, reicht aus, um eine Prüfung zu rechtfertigen.
Wow.
Das ist eine harte, aber kristallklare rechtliche Realität. Die Pflichten gegenüber dem Finanzamt enden nicht mit dem Tod. Puh, das ist wirklich eine wichtige Information. Weg von diesen komplexen Rechtsfällen zu etwas, das ab dem 1. Januar 2026 Millionen Menschen direkt im Geldbeutel spüren werden. Es gibt neue Lohnuntergrenzen. Was ändert sich da konkret?
Hier gibt es drei zentrale Zahlen, die man sich merken sollte. Erstens, der gesetzliche Mindestlohn steigt auf 13,90 Euro brutto pro Stunde.
Okay.
Zweitens, und das hängt direkt damit zusammen, wird die Minijobgrenze angehoben. Man darf künftig bis zu 603 Euro pro Monat verdienen und bleibt Minijobber.
Und drittens?
Drittens verschiebt sich dadurch auch der Midijob-Bereich. Dieser beginnt jetzt bei 603,01 € und geht wie bisher bis 2.000 €.
Okay, die Erhöhung ist ja erstmal eine gute Nachricht. Aber bei dieser Verschiebung der Grenzen muss man doch aufpassen, oder? Unbedingt.
Was passiert mit jemandem, der bisher, sagen wir mal, 580 € verdient hat und damit ein Midi-Jobber mit reduzierten Sozialversicherungsbeiträgen war?
Das ist genau der kritische Punkt, der leicht übersehen wird. Wer 2026 weiterhin unter der neuen Grenze von 603 € verdient, fällt automatisch aus dem Midi-Job-Status heraus und wird zum reinen Minijobber.
Ach so, ich stelle mir da die klassische Aushilfe im Café vor. Für Sie ist das eine wichtige Entscheidung. Spricht sie mit dem Chef über eine kleine Gehaltserhöhung auf, sagen wir, 610 €, um voll sozialversichert zu bleiben, oder?
Oder sie fällt stillschweigend in den Minijob-Status zurück und verliert damit ihren vollen Schutz in der Renten- und Krankenversicherung.
Man muss also aktiv werden, um seinen Status zu behalten. Das ist ein extrem wichtiger Hinweis.
Ja, absolut.
Kommen wir zum letzten großen Paket für heute, das perfekt zu unserem Anfangsthema passt, dass der Staat die Zügel anzieht. Der Bundesrat hat das Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung beschlossen.
Klingt das mal sperrig.
Sehr. Aber in solchen Gesetzen verstecken sich ja oft die interessantesten Details.
Ganz genau. Der Name ist nur die halbe Wahrheit. In diesem Gesetzespaket haben sich zwei sehr relevante steuerliche Änderungen für Unternehmen versteckt.
Und zwar?
Die erste betrifft gemischt genutzte Grundstücke, also Gebäude, die zum Teil unternehmerisch und zum Teil privat genutzt werden. Bisher hatte man etwas Spielraum bei der Aufteilung der Vorsteuer.
Und jetzt? Jetzt wird gesetzlich festgeschrieben. Die Aufteilung hat grundsätzlich nach dem Verhältnis der Nutzflächen zu erfolgen, dem sogenannten Flächenschlüssel. Eine andere Methode ist nur noch erlaubt, wenn man dem Finanzamt beweisen kann, dass sie genauer ist. Das engt den Gestaltungsspielraum also deutlich ein.
Sehr deutlich.
Und die zweite versteckte Änderung?
Die zweite ist eine direkte Reaktion auf die großen Steuerskandale der letzten Jahre. Für Banken, Versicherungen und Wertpapierinstitute wird die gesetzliche Aufbewahrungsfrist für Buchungsbelege wieder auf 10 Jahre verlängert.
Die war mal kürzer. Sie war zwischenzeitlich mal kürzer, ja? Der Gesetzgeber sagt hier ganz offen, warum. Man will bei der Verfolgung von groß angelegten Steuerhinterziehungsfällen, insbesondere bei Cum-Cum- und Cum-Ex-Geschäften, den Ermittlern mehr Zeit geben, um auf alte Unterlagen zugreifen zu können.
Genau, das ist ein klares Signal. Wenn wir das alles jetzt mal zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass es keine Steuervorteile für ein teures Auslandsstudium gibt, weil persönliche Lebensentscheidungen nicht vom Staat subventioniert werden. Richtig.
Wir haben gelernt, wie unglaublich streng die Regeln für steuerfreie Gutscheine sind und dass beim Sponsoring die Gegenleistung alles entscheidet.
Mhm.
Und wir mussten feststellen, dass steuerliche Pflichten unsterblich sind. Dazu die neuen Lohngrenzen ab 2026, die für viele eine aktive Entscheidung erfordern.
Und wenn man einen Schritt zurücktritt, erkennt man eine klare Linie, die sich durch all diese Punkte zieht.
Nämlich?
Der Gesetzgeber und die Gerichte präzisieren die Regeln an allen Ecken und Enden, bei den Gutscheinen, bei der Vorsteuer, bei den Aufbewahrungsfristen. Das Ziel ist fast immer, Gestaltungsspielräume und Schlupflöcher zu schließen, um die Staatseinnahmen zu sichern.
Und gleichzeitig?
Gleichzeitig werden soziale Standards wie der Mindestlohn angepasst, was dann wiederum direkte Folgeeffekte im gesamten Lohngefüge hat. Es ist ein ständiges Nachjustieren der Stellschrauben im System.
Ein Denkanstoß, ein Blick in die nahe Zukunft, der genau in dieses Muster des Nachjustierens passt.
Absolut. Und hier ist noch ein Punkt, den Sie unbedingt im Auge behalten sollten. Das Bundeskabinett hat beschlossen, den gesetzlichen Mindesthebesatz für die Gewerbesteuer massiv von 200% auf 280% anzuheben.
Wow, das ist eine deutliche Erhöhung.
Ja. Das Gesetzgebungsverfahren läuft noch, aber das Ziel ist unmissverständlich. Man will den sogenannten Steueroasen in Deutschland den Garaus machen, also Gemeinden, die Unternehmen mit extrem niedrigen Steuersätzen anlocken.
Und das wirft eine wichtige Frage auf. Eine wirklich wichtige Frage, die Sie für sich mitnehmen können. Was bedeutet dieser Eingriff für den finanziellen Wettbewerb der Kommunen untereinander und für die zukünftige Standortentscheidung von Unternehmen in Deutschland? Eine Frage mit weitreichenden Konsequenzen.
Das war unsere Analyse für heute.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.